Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Uns beschäftigt heute das Führungskräftetreffen der katholischen Kirche in Deutschland. Inwiefern ist die Kirchenkrise auch eine Führungskrise? Benedikt Jürgens forscht zu diesem Thema, mit ihm spreche ich gleich. Und Gott au vin. In Frankreich schwindet das Wissen übers Christentum. Es bilden sich Initiativen, die diesen Trend stoppen wollen, unter anderem mit Kochkursen. Es gilt als verpönt zu sagen, ich will Bischof werden oder toll, dass ihr mich gewählt habt, ich bin ja auch nun mal der Beste. Geistliche dürfen nicht nach Karriere und Ruhm streben, sie werden berufen und können nichts dafür, wenn sie in Spitzenpositionen aufsteigen. Selbst ein Papst muss so tun, als sei er nur ein einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn. Da aber Führungsqualitäten nicht vom Himmel fallen, sind Kleriker kaum vorbereitet, wenn sie der Ruf von oben in die oberen Etagen der Hierarchie ereilt. Derzeit treffen sich knapp 70 katholische Führungskräfte zur digitalen Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz und sie sprechen über den eher welken Zustand ihrer Kirche. Ich bin jetzt verbunden mit Benedikt Jürgens vom Zentrum für angewandte Pastoralforschung, kurz ZAPP, in Bochum. Er ist Mitautor eines Buches über kirchliche Führungskultur. Das hat den Titel »Wer entscheidet, wer was entscheidet?« Guten Morgen, Herr Jürgens.
Guten Morgen, Frau Florin.
Ja, inwiefern ist die Krise der katholischen Kirche in Deutschland eine Führungskrise?
Es ist eine Führungskrise, weil die katholische Kirche als führungsschwach erlebt wird, auf allen Ebenen, muss man auch sagen. Also die oberste Ebene der Bischöfe ist krisengeschüttelt, der synodale Weg wird nur von wenigen Bischöfen mitgetragen und es gibt wenig Beteiligung in den Foren und den Plänen.
Wird sie so erlebt oder ist sie führungsschwach?
Sie ist auch, also wird so erlebt, das ist definitiv so, aber sie ist auch führungsschwach, weil nicht erkennbar ist, dass irgendjemand wüsste, in welche Richtung es gehen könnte. Also die Bischofskonferenz ist zerstritten. Man weiß, was einige denken, was die meisten denken, weiß man nicht. Und es gibt keine erkennbare Richtung, in die das gehen könnte. Hinzu kommt noch was anderes, das möchte ich noch sagen, dass es diese Führungsschwäche. Es gibt auch sowas wie eine Führungsverzagtheit. Also die, das kennt man aus den Seelsorgestudien. Das ist ja, es geht um die Priester. Das ist ja eigentlich die Gruppe in der Kirche, die einen Führungsanspruch anmeldet. Da kann man jetzt mittlerweile eindeutig feststellen, dass die Priester in der überwiegenden Mehrzahl überhaupt nicht führen wollen. Also sie wollen in die Seelsorge gehen, aber sie wollen nicht führen.
Nun gab es gestern auch ein Grußwort aus dem Vatikan oder jedenfalls vom päpstlichen Nuntius, in dem stand unter anderem, man soll nicht auf Konflikte fixiert sein. Man soll auch eigentlich Konflikte gar nicht austragen, sondern es gehe um Vergebung, es gehe um Barmherzigkeit. Was ist denn davon zu halten? Das ist ja sozusagen eine Führungsanweisung von der Spitze der katholischen Kirche vom Vatikan.
Ja, das ist richtig. Das ist aber ein Versuch sozusagen, das eigentliche Thema, um das es geht, nämlich um die Macht in der Kirche, das zu verstecken. Indem sozusagen suggeriert wird, dass Meinungsverschiedenheiten auf negative Weise in Konflikte eskalieren, versteckt man das, dass es eigentlich darum geht, Konflikte notwendigerweise austragen zu müssen. Und das ist eine Rationalisierungsstrategie.
Auf der Tagesordnung stand zumindest gestern, bevor die Vollversammlung begann, gar nicht offiziell das Thema, das nicht nur uns Medien beschäftigt, sondern auch viele Gläubige, nämlich die Situation im Erzbistum Köln. Erst auf Nachfrage von Journalistinnen und Journalisten hat sich der Vorsitzende der Bischofskonferenz dazu geäußert. Wie erklären Sie sich das Vorgehen, die Agenda auf eine solche Weise zu setzen oder eben auch nicht zu setzen?
Also ich denke, dass der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz einen Rollenkonflikt empfindet. Also er ist einerseits der Vorsitzende der Bischofskonferenz, das heißt, er vertritt sozusagen 27 deutsche Diözesanbischöfe. Auf der anderen Seite ist er Bischof in der Kirchendiözese, in der Kirchenprovinz Köln, in der der Kardinal Wölki der Metropolit ist. Und er hat, glaube ich, einen Loyalitätskonflikt. Ihm ist nicht ganz klar, wo die Loyalität stärker liegen muss, bei den 27 Bischöfen oder bei seinem Metropoliten in Köln.
Hören wir doch mal, was er dann doch auf Nachfrage zum Thema Erzbistum Köln und Erzbischof von Köln gesagt hat.
Ich glaube, Kardinal Wölki, dass sein Aufklärungswille wirklich deutlich und klar ist. Die Unruhe, die entstanden ist, insofern das erste Gutachten zurückgehalten wird, die ist mir aber genauso verständlich und sie treibt mich auch. Der Kardinal hat seine Entscheidung getroffen und ich glaube, wir werden jetzt warten müssen bis zum 18. März und möglichst keine Vorverurteilungen treffen. Dann werden wir messen können, was ist das erste Gutachten, was ist das zweite Gutachten und was folgt daraus im Erzbistum Köln an Aufklärung und Aufarbeitung.
Ja, also er glaubt dem Erzbischof von Köln, er glaubt an den Aufarbeitungswillen, er bittet um Geduld, keine Vorverurteilung und sagt aber andererseits, dass er die Unruhe wahrnimmt. Spricht daraus Führungsstärke? Vor einigen Wochen hatte Georg Betzing ja noch anders geklungen, etwas kritischer in Richtung Köln.
Nein, aus meiner Sicht überhaupt nicht. Also das ist aus meiner Sicht Führungsschwäche. Der Bischof Betzing hat in dieser Situation eigentlich sich zum Sprachrohr von Kardinal Wölki gemacht. Und er hätte auch, er muss ihn ja nicht unbedingt zum Rücktritt auffordern, aber er hätte auch deutlich machen können, dass das, was in Köln passiert, den anderen Diözesen massiv schadet. Und das hat er eben nicht getan. Er hat ihn im Prinzip verteidigt und er hätte auch die Option gehabt, deutlich zu machen, welche Auswirkungen die Ereignisse in Köln auf die anderen deutschen Bistümer haben. Und das hat er eben nicht gemacht.
Aber das liegt ja nicht, oder jedenfalls nicht alleine in seiner Person, das liegt ja auch in seiner Funktion. Denn der Vorsitzende der Bischofskonferenz ist nicht den anderen Bischöfen vorgesetzt, schon gar nicht, Sie haben es ja eben kurz auch angedeutet, schon gar nicht dem Erzbischof von Köln. Also wie lässt sich dieser Rollenkonflikt lösen, dass wir Medien auf den Mann an der Spitze gucken, der aber in Wirklichkeit gar nicht der Mann an der Spitze ist?
Das ist richtig, aber der Bischof Betzing ist von den 27 deutschen Bischöfen gewählt worden. Das heißt, er ist sozusagen deren Sprecher. Und es ist jetzt ein Bischof, der dafür sorgt, dass der durch seine Entscheidung dafür sorgt, dass 27 Bistümer in Mitleidenschaft gezogen werden. Und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz als der Sprecher der anderen Bischöfe hätte ja sagen können, was das für die 26 anderen möglicherweise bedeutet. Und das hat er nicht getan.
Seit gestern ist bekannt, dass auf den Sekretär der Bischofskonferenz Sekretärin wollte man es wohl nicht nennen, eine Generalsekretärin folgt, Beate Gilles, eine promovierte Theologin. Sie ist die erste Frau in diesem Top-Management-Posten. Was ändert das? Eine Frau unter lauter Männern?
Also das ist eine starke Entscheidung, muss ich sagen. Also man hat sich dazu entschlossen, eine Frau zu wählen. Dazu kann man die Deutsche Bischofskonferenz nur beglückwünschen, dass sie die Entscheidung so getroffen hat. Und ich wünsche Frau Dr. Gilles alles Gute bei dieser Tätigkeit. Das ist eine gute Entscheidung.
Und was ändert das jetzt, dass plötzlich ein Posten, der zwar formal nicht für einen Priester ausgeschrieben war, das stand ja nirgendwo, dass das ein Priester sein musste, aber de facto immer von einem Priester besetzt wurde, dass das jetzt eine Frau macht, also eine Person, die qua Geschlecht gar nicht geweiht sein kann und sich jetzt unter lauter Geweihten bewegen muss?
Das muss man abwarten, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also es ist einfach ein starkes Signal, dass eine der wichtigsten Führungspositionen der katholischen Kirche in Deutschland jetzt durch eine Frau besetzt wird. Das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen und das ist eine gute Entscheidung. Und was das konkret bedeutet, wird man abwarten müssen. Also ich kenne Frau Gilles nur ganz flüchtig, ich habe sie einmal kennengelernt. Ich denke, dass sie erstmal ganz gute Voraussetzungen hat und dann muss man abwarten, welche Akzente sie setzen will, welche Akzente sie setzen kann. Und man muss natürlich auch abwarten, wie stark das System dann doch wieder ist und ob sich tatsächlich was ändern kann.
Sie haben sich nun intensiv mit dem Thema Führen in der katholischen Kirche befasst. Eine ganz einfache Frage. Wie werden Führungskräfte eigentlich auf das Führen vorbereitet? Die Weihe allein kann es ja wohl nicht sein.
Also da gibt es mittlerweile eindeutige Belege auch aus der Forschung. Da wird es auch demnächst noch Publikationen geben. Also Führungskräfte in der katholischen Kirche werden überhaupt nicht vorbereitet. Die werden identifiziert. Man weiß nicht genau, wie das passiert. Die werden dann vorgeschlagen der Bischofskongregation in Rom und die werden dann berufen auf ihre Stelle. Die meisten nehmen dann auch den Ruf an und werden dann Bischof oder Generalvikar. Aber eine systematische Vorbereitung gibt es nicht.
Die katholische Kirche ist eine hierarchische Organisation. Jedes Bistum ist ja ein kleines Königreich und in der Spitze, im Monarchen, im Bischof laufen alle Gewalten zusammen. Und der Vorteil einer Hierarchie ist eigentlich, dass man weiß, wo die Verantwortung ist, nämlich oben. Bei denen, die etwas plakativ gesagt, die Bischofsmütze aufhaben. Wie wird Verantwortungsübernahme gelehrt in diesem System?
Ja, Verantwortung wird nur von oben nach unten wahrgenommen. Das heißt, die Bischöfe fühlen sich aufgrund ihres Gehorsamsgelübdes dem Papst gegenüber verantwortlich. Und das ist, denke ich, ein ganz großes Problem, was jetzt eben sichtbar wird. Es ist überhaupt kein Verantwortungsgefühl gegenüber den Gläubigen ausgeprägt.
Also nicht von oben nach unten, dass man sich gegenüber dem sogenannten Kirchenvolk rechtfertigen muss.
Genau, also die Rechtfertigung geschieht immer nach oben. Aber ich meine auch noch, das ist das eine, also das Rechenschaftsabgeben, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Ich meine aber auch noch was anderes. Es ist überhaupt nicht erkennbar, dass Bischöfe die Interessen der Gläubigen, für die sie verantwortlich sind, nach oben vertreten. Es geht immer nur andersrum. Also die Bischöfe versuchen immer nur klarzumachen, den Gläubigen zu vermitteln, welche Vorgaben sie von Rom bekommen, welche weltkirchlichen Einschränkungen sie haben. Aber in die andere Richtung geht es nie. Also, dass sie mal nach Rom transportieren, was eigentlich die Gläubigen in Deutschland denken und das vielleicht auf weltkirchlicher Ebene sich etwas ändern muss.
Kann man Ihnen das denn vorwerfen oder liegt es nicht im System?
Das liegt definitiv im System. Trotzdem kann man sich ja fragen, wenn man sich das Ganze anguckt, ob man nicht zu dem Ergebnis kommen müsste, diese Haltung zu ändern und letztlich dann auch die Strukturen zu ändern.
Wir haben gestern, jetzt muss ich doch etwas persönlich auch werden, wir haben gestern über eine Missbrauchsrecherche im Bistum Trier berichtet. Eine Recherche, die ich im Bistum Trier gemacht habe, und ich habe sehr ausführlich den Leidensweg einer Frau geschildert. Ich kann das jetzt nur sehr kurz sagen, die ja auf Geheiß zweier Priester ihr Kind abgetrieben hat, und einer der Priester wäre der Vater dieses Kindes gewesen. Sie leidet erstmal an diesen Erlebnissen, sie leidet aber auch daran, wie das Bistum mit ihr umgegangen ist. Und die beiden Bischöfe, die mit ihrem Fall befasst waren, haben Stellung bezogen. Es sind noch aktive Bischöfe, nämlich Stefan Ackermann, Bischof von Trier, und sein Vorgänger Reinhard Marx, heute Erzbischof von München. Und Stefan Ackermann hat erklärt, er hat sich persönlich für diese Frau eingesetzt, aber er sei an seine Grenzen gestoßen. Ich muss sagen, ich hätte eigentlich erwartet, dass der Missbrauchsbeauftragte der Bischofskonferenz sagt, heute würde ich vieles anders machen. Es tut mir leid, dass ich diese Fehler gemacht habe. Ist da meine Erwartung überzogen? Geht es nicht zu sagen, ich habe konkret das und das falsch gemacht als Bischof?
Nein, ich würde Ihnen da zustimmen. Also das wäre wünschenswert gewesen. Ich denke, was hier sichtbar wird, ist der Punkt, dass die katholische Kirche systemisch Probleme mit Autonomie hat. Also mit Selbstbestimmung. Das wird einerseits erkennbar an dem perversen Missbrauch, also der Missachtung von Autonomie. Der schlimmste Form, die man sich vorstellen kann, ist halt dieser sexuelle Missbrauch. Da werden Grenzen auf eine fürchterliche Art und Weise überschritten. Aber die andere Seite gibt es eben auch, und das wird jetzt sichtbar, dass man nicht in der Lage ist, persönliche Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, man respektiert die Autonomie bei anderen nicht. Und man erkennt auch nicht, dass es eine persönliche Autonomie gibt, wo ich Verantwortung nicht an andere delegieren kann und selber sagen muss, das habe ich getan, dafür bin ich verantwortlich. Stattdessen fragt man dann in Rom nach, ob man alles richtig gemacht hat.
Ja, vielen Dank. Mit Benedikt Jürgens habe ich über Führungsstärke, Führungsschwäche und auch über organisierte Verantwortungslosigkeit in der katholischen Kirche in Deutschland gesprochen. Der Menschen in Frankreich bezeichnet sich als christlich. Die meisten davon sind katholisch, Tendenz allerdings sinkend. Der Anteil der Konfessionsfreien steigt, wie auch in Deutschland. Und bang fragen sich manche, ob Frankreich überhaupt noch ein christlich geprägtes Land ist, ob zum Beispiel die Bedeutung christlicher Feiertage noch bekannt ist, ob die Bibel noch gelesen wird, ob ihre Geschichten noch nacherzählt werden können. Es gibt nun zahlreiche Initiativen zur Rettung der christlichen Kultur und nicht überraschend im Land der Haute Cuisine, Mission geht durch den Magen. Susanne Krause hat kochenden Klerikern zugesehen.
In einem YouTube-Video präsentiert Alexandre Giraud einen ekklesiastischen Kochkurs. Dazu hat der Generalvikar die Diözeseküche im normannischen Rouen beschlagnahmt. Am mächtigen Herd steht sein Helfer, Erzbischof Dominique Lebrun. Heute bereiten sie eine regionale Spezialität zu, Jakobsmuscheln in Safransauce. Für die ekklesiastische Küche benötige er eine Bibel, sagt Pergerot und hält ein dickes Kochbuch in die Kamera. Leicht irritiert fragt der Erzbischof, ob das der richtigen Bibel, die er nun vorzeigt, gleichkäme. Nein, erwidert der Generalvikar schmunzelnd, zwischen den beiden Werken liegen Welten. Pergerot schickt sich an, die gewürfelten Schalotten in Weißwein zu dünsten. Er hält kurz inne und sagt, beim Weißwein handelt es sich um ein biblisches Getränk, siehe Altes Testament. Mit spontan improvisierten Bibelreferenzen ist auch der zweite Kochkurs zu Tartatin, einer traditionsreichen Nachspeise, gespickt, bestätigt Generalvikar
Giraud.
Während des ersten Lockdowns im letzten Frühjahr haben der Erzbischof und ich mangels Gottesdiensten oft sonntags zusammen gekocht. Dann kam Angestellten der Diözeseverwaltung die Idee zu den Kochkursvideos mit speziellen Botschaften, wie der, mit einem guten Sonntagsmahl den Tag des Herrn zu würdigen. Wir treten humorvoll und leicht schräg auf, weil wir mit dem ekklesiastischen Kochkurs ein breites Publikum ansprechen wollen, über unsere Pfarrgemeinde hinaus.
Un public plus large que simplement nos seuls pratiquants.
Das Rezept kommt an. Die Kochlektionen fanden mehrere tausend Zuschauer, Fans. Vielen Leuten mag es so vorkommen, als seien Priester etwas weltfern. Aber nein, wir teilen wirklich den Alltag der Bevölkerung. Es ist unser ehrliches, menschliches Auftreten, das die Kochkursvideos so schmackhaft macht.
Dans ces deux recettes de cuisine.
Eve, est-ce que vous pourriez nous ramener les pommes, s'il vous plaît?
Beim Rezept für die gestürzte Apfeltorte bittet der Generalvikar eine Mitarbeiterin. Eva, könnten Sie ein paar Äpfel bringen? Erzbischof Lebrun brummelt. Hoffentlich sind keine Würmer drin. Eine Bibelstunde ganz eigener Art. Père Alexandre Giraud weiß, dass nicht mehr jeder Anspielungen auf religiöse Grundlagen versteht. In der heutigen Gesellschaft sind noch viele Elemente der christlichen Kultur präsent, aber ebenso geht auch immer mehr davon verloren. Wir wollen es den Menschen ermöglichen, sich unserer Wurzeln bewusst zu werden. Das ist hilfreich für ein Leben in der Gegenwart. Die Wurzeln vermitteln Orientierung bei der neuen Suche nach dem Inkarnationsmysterium, Gott, der unser Menschsein teilt. Das Vaterunser aufsagen kann in Frankreich heutzutage nur noch gut jeder und jede Zweite, 56%, so eine repräsentative Umfrage des Pariser Meinungsforschungsinstituts IFOP von letztem August. 1988 waren es noch 67%. Was Pfingsten bedeutet, können mittlerweile nur noch 13% der Befragten erklären. Dass Maria Himmelfahrt ein Feiertag ist, ist allgemein bekannt. Warum, weiß kaum noch jemand. Die christliche Kultur ist vor allem in der jungen Generation rückläufig. Bei den unter 35-Jährigen besitzen nur noch 5% ein Messbuch. Bei den über 50-Jährigen ist es immerhin noch knapp jeder Dritte. Dass die Bibel für die junge Generation zu einer Art Buch mit 7 Siegeln wurde, liegt auch am Unterrichtsplan der öffentlichen laizistischen Schulen. Isabelle Saint-Martin, Direktorin der Sektion Religiöse Wissenschaften an einer renommierten Pariser Hochschule, ist Expertin beim Thema Religionskunde in der Schule.
En France, il n'y a pas d'heure spécifique dédiée.
In Frankreichs Schulen ist Religionskunde kein eigenes Fach mit gesonderten Stunden. Die Vermittlung religiös-kulturellen Wissens schreibt sich in das Programm anderer Fächer ein, sei es Geschichte, Französisch, Fremdsprachen oder in das Fach Philosophie, wenn es um den Religionsbegriff geht. Die Folgen des eher beiläufigen Umgangs mit christlichem Vokabular zeigen sich unter anderem an Frankreichs Hochschulen, sagt Isabelle Morel, stellvertretende Leiterin des Pariser Instituts für katechetische Seelsorge.
Oui, ça concerne aussi, par exemple, les étudiants qui arrivent en première année.
Bei den Erstsemestern der Geisteswissenschaften, ob in Archäologie oder auch Landesgeschichte, hat das Lehrpersonal mittlerweile festgestellt, dass es nun kulturelles Grundsatzwissen anbieten muss. Man muss die Studierenden mit gewissen Basiscodes ausstatten. Um die französische Geschichte zu verstehen, braucht man einfach Erklärungen betreffs unserer christlichen Wurzeln. Um christliches Vokabular und Kultur in der Öffentlichkeit neu zu beleben, mehren sich Diözese-Initiativen. Das sieht Morel auch in ihrer Region, in Ostfrankreich.
Par exemple, dans le diocèse de Besançon, dans une des paroisses qui est située dans le nord du diocèse.
Im nördlichen, sehr ländlichen Sektor der Diözese von Besançon klappern der Pfarrer und einige Gemeindemitglieder immer wieder per Rat die Dörfer ab und statten allen Anwohnern einen Besuch ab. Der Pfarrer lädt sich selbst auf eine Tasse Kaffee ein und erzählt, was er so tut, vor allem, dass es ihn gibt. Eventuell schlägt er in unaufdringlichem Ton ein gemeinsames Gebet im Dorf für diejenigen vor, die dies wünschen. Das gibt oft gute Gelegenheit, mit Familien zu diskutieren, die der Kirche teils sehr fern stehen. Diese Initiative bezeugt eine Öffnung. Das wäre noch vor einigen Jahren nicht vorstellbar gewesen. Pauline Davance, bei der katholischen Bischofskonferenz Frankreichs verantwortlich für den Sektor pastorale Mission, nennt weitere Innovationen. Bei der Katechese gibt es Ansätze, die ganze Familie mittels intergenerationeller Aktionen einzubinden. Bei einer Öko-Variante kommen alle Familienmitglieder im Diözesegarten zusammen, um etwas zu pflanzen, die Heilige Schrift zu lesen und zu beten. Bei Kindstaufen nehmen die Geschwister an den Vorbereitungen teil. Die Zahl der Katechisten im Kindesalter sinkt in Frankreich seit Jahrzehnten ebenso unaufhörlich wie die der Kindstaufen. Dafür lassen sich nun mehr Teenager und Erwachsene taufen. Und die Zahl der Katechisten im Erwachsenenalter stieg im letzten Jahrzehnt um 50%, hält Pauline Davance fest. Für uns ist das die Spitze des Eisbergs, was die ausgeprägte spirituelle Suche der Franzosen anbelangt, auch wenn sich dies nur schlecht messen lässt. Dem immer eklatanter werdenden Mangel an Bibelkenntnis und christlichem Vokabular steht ein wachsendes Interesse an den Zeugnissen christlicher Kultur gegenüber. Lokale Wallfahrten werden, wenn nicht gerade Pandemiezeiten sind, immer beliebter. Religiöse Denkmäler zählen mehr Besucher denn je. In vielen Dörfern setzen sich Vereine tatkräftig für den Erhalt ihrer Kirche und deren Zugänglichkeit ein. Forscherin Isabelle Saint-Martin gibt ein weiteres Beispiel. In Frankreich, wo kaum noch jemand die Sonntagsmesse besucht, ist eine Buchreihe zu den hiesigen Kathedralen ein Verlagsrenner geworden. Seit der ersten Ausgabe 2007 betreut Monseigneur Joseph Doré die Kollektion. Bislang zählt sie 25 Bände, je mehrere hundert Seiten stark. Autoren sind Wissenschaftler und Vertreter des jeweiligen Bistums. Diese Reihe trägt bei zum Erhalt einer religiösen Kultur, die keineswegs mehr selbstverständlich ist. Sie erklärt die Baudenkmäler, deren Symbolik und Geschichte und wie sie das urbane Heimatgut prägen. Leichtere Kost, um sich christlicher Kultur und katholischer Kirche wieder anzunähern, bietet zweifelsohne der ekklesiastische Kochkurs aus der Normandie.
Eva, reich doch mal die Äpfel rüber. Susanne Krause stellte Rettungsversuche für die christliche Kultur Frankreichs vor. Das war Tag für heute. Und wenn Sie noch nicht genug von Religion und Gesellschaft haben, dann gibt es heute Abend um 20.10 Uhr Nachschub, nämlich ein Feature über Sintflut, Fastenzeit und Quarantäne. Die Zahl 40 als kulturprägende Kraft. Ich bin Christiane Florin, deutlich über 40. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.